Nos vota plurimorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium totius orbis explentes, de dicasterio de causi sanctorum consulto, certa scientia ac matura deliberatione, deque apostolice potestatis plenitudine, sanctum Ioannem Enricum Numan, Ecclesiae Universalis Doctorem declaramus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Ja, jetzt ist er Kirchenlehrer, John Henry Newman. Am 1. November hat Papst Leo XIV. Ihn also zum 38. Kirchenlehrer der katholischen Kirche ernannt. Und das geschah mitten in meinen Vorbereitungen zu meiner aktuellen Buchclub-Lektüre John Henry Newman, Apologia pro Vita Sua. Und ich habe einen Moment gestockt, ich gebe das ganz ehrlich zu. Denn Kirchenlehrer, also so häufig werden ja nun Menschen, Heilige, selig gesprochene Nicht-Kirchenlehrer zum Kirchenlehrer ernannt. In 2000 Jahren Kirchengeschichte ist John Henry Newman der 38. Und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, dieses Buch heute im Buchclub mit euch zu besprechen. Natürlich habe ich mich im ersten Moment wahnsinnig gefreut, weil John Henry Newman jemand ist, der mich schon sehr, sehr lange begleitet. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich gefragt, wow, was kann eine autodidaktische Konvertitin denn über einen Kirchenlehrer, einen großen Theologen wie John Henry Newman sagen? Und die Antwort ist ganz einfach, gar nichts, überhaupt nichts. Denn der Zugang, den ich zu John Henry Newman habe, ist kein theologischer. Und dazu müssen wir vielleicht, erlaube ich mir an der Stelle auch, einmal ganz kurz die Zeit zurückdrehen, ungefähr 15 Jahre. Damals war ich gerade in der Situation, die den Podcast schon lange verfolgen wissen, ich bin vor 2 Jahren in die katholische Kirche eingetreten. Und damals war ich an einem Zeitpunkt, wo ich schon wieder so, ich würde jetzt mal sagen, ja, einen Verbindungsaufbau mit Jesus Christus hatte, aber noch ganz weit entfernt vom katholischen Glauben war und noch viel, viel weiter von der katholischen Kirche. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, vor ungefähr 15 Jahren, hatte ich dann diesen inneren, ich nenne das jetzt Ruf, diesen inneren Impuls, beschäftige dich mit dem katholischen Glauben, beschäftige dich mit der katholischen Kirche. Ja, und wie macht man das als Konvertitin? Also wie ihr wisst, ich war überhaupt nicht katholisch sozialisiert, ich war bis vor 2 Jahren noch nicht mal in der Messe. So, das heißt, wie nähert man sich jetzt einem Glauben, der einem völlig unbekannt ist? Man kann ja nicht einfach einen Priester anrufen oder einen Pfarrer anrufen. Vielleicht könnte man das, aber das war damals nicht so für mich jetzt der nächste logische Schritt. Sondern wenn man so einen inneren Ruf spürt, dann möchte ja der Verstand auch erstmal verstehen, was passiert da mit einem. Und ich muss immer lachen, wenn ich heute mit Theologen oder katholisch Gläubigen darüber spreche, dass ich vor 2 Jahren in die katholische Kirche eingetreten bin, dann sagen die immer, super Kirsten, Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns, dass du den Weg gefunden hast. Und dann muss ich immer lachen, weil, ja, dem sind aber 12 oder 13 Jahre wirklich ein Prozess vorausgegangen. Und ein Prozess, was wirklich ein Ringen war, weil der Verstand natürlich immer gefragt hat, wieso? Warum? Auf was lässt du dich da ein? Was zieht dich denn dahin? Und da habe ich mich dann umgesehen nach jemandem, der diese Erfahrung einfach gemacht hat. Wie ist es, wenn man konvertiert? In meinem Fall aus einem ganz anderen Bereich. Wie ist das? Also wer kann diese inneren Prozesse verstehen, die einen da begleiten? Was passiert da mit einem? Und da bin ich relativ schnell, wie gesagt, auf John Henry Newman gestoßen, auf Apologia pro Vita Sua. Und das ist ein Buch und auch dieser Mann, der mich wirklich in den nächsten Jahren sehr geprägt hat und sehr maßgeblich daran beteiligt war, dass ich den Weg in den katholischen Glauben gefunden habe und den Weg in die katholische Kirche. John Henry Newman, Apologia pro Vita Sua, meine Novemberlektüre. Thank you. apologia pro vita sua. Ja, wofür entschuldigt sich dieser Mann mit seinem Leben? Wofür rechtfertigt er sich? Ja, er ist konvertiert. Und der Titel ist ein bisschen irreführend, weil er sich nicht für die Konversion entschuldigt, sondern er beschreibt darin seinen religiösen Glaubensweg. Also das heißt, er erzählt seine Geschichte, die ihn dann in den katholischen Glauben geführt hat. Und anders als bei mir, ich bin ja wie gesagt gar nicht aus dem christlichen Umfeld gekommen, ist John Henry Newman jemand, der 1801 geboren wurde und in England und sehr wohl in einem christlichen Milieu aufgewachsen ist. Also seine Mutter war sehr, sehr religiös und er ist relativ früh in Berührung gekommen mit calvinistischen Strömungen und hat sich dem auch sehr lange verbunden gefühlt, durch Lehrer, durch Dozenten, durch seine Ausbildung. Er ist dann anglikanischer Priester geworden und in Oxford einer der größten anglikanischen Gelehrten seiner damaligen Zeit. Also er hat eine enorme Karriere hingelegt, wenn man so will, in dem theologischen anglikanischen Umfeld. Und trotzdem hat er im Laufe seiner Jahre, im Laufe der Auseinandersetzungen, auch in der Ablehnung der katholischen Kirche, hat er sehr viel gefunden, was ihn dann doch wieder in seinem eigenen Denken revidiert hat. Und ich finde, das muss man sich auch mal vorstellen. Also er sitzt im Epizentrum der anglikanischen Kirche in Oxford, ist renommiert, hat alles erreicht, was man in diesem Bereich erreichen kann, ist angesehen, ist renommiert, hat einen guten Ruf, kann gelehrte Schriften teilen, die wahrgenommen werden, er hat einen guten Ruf. Und trotzdem ist in ihm dieses Bedürfnis von, da fehlt noch was, das ist es noch nicht. Und gerade für mich, der nicht eben aus diesem christlichen Umfeld kam, war dieses Theologische in diesem Buch enorm hilfreich. Weil in der Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, mit der anglikanischen Kirche, mit dem Calvinismus, mit den verschiedenen konfessionellen Strömungen, habe ich für mich zwischen den Zeilen den katholischen Glauben angefangen, soweit man das sagen kann, zu verstehen. Und das war enorm hilfreich für mich, gerade in seiner Ablehnung und späteren Revidierung der katholischen Kirche. Da konnte ich mich sehr wiederfinden und da habe ich mich sehr, 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 sehr verstanden gefühlt. Nach vielen, vielen inneren Prozessen, inneren Stürmen, wie er beschreibt, ist John Henry Newman dann 1845 zur katholischen Kirche konvertiert. Und man kann sich das sicherlich vorstellen, aus der damaligen Zeit, der renommierte Oxford-Gelehrte, der anglikanische Theologe, der angesehene Gelehrte verlässt quasi das Epizentrum und konvertiert zu einem katholischen Glauben, zur katholischen Kirche. Und jetzt muss man auch die Situation der katholischen Kirche damals in England kennen. Das war durchaus ja eine kleine Randgruppe, also das war ja keine etablierte, gleichwertige Religion, sondern sie war sehr, ja, sehr klein gehalten, auch nicht sehr gut natürlich bestückt und hatte auch keinen guten Ruf. Und er folgt diesem inneren Ruf, dieser inneren Überzeugung und geht diesen Weg und lässt wirklich alles hinter sich, alles, hat alles aufgegeben, um in den katholischen Glauben einzutreten, in die katholische Kirche einzutreten. Er ist dann Priester geworden in Birmingham und natürlich lief es für ihn nicht jetzt wirklich reibungslos weiter. Also wenn man glaubt, man bekommt einen inneren Ruf, man hat ein inneres Feuer, eine Leidenschaft, die entfacht ist, ich nenne das jetzt mal Leidenschaft, man hat diesen inneren Ruf und folgt dem und wenn man dann ankommt, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. So war es nicht. Also John Henry Newman hat sicherlich, und das sagt er auch mehrfach hier drin, er hat seinen Frieden dann gefunden. Also wenn man ankommt, kommt man immer zuerst innerlich an. Und das heißt aber nicht, dass die äußeren Umstände leichter werden. Und das, was bei John Henry Newman dann in den nächsten Jahrzehnten folgt, möchte ich sagen, ja, war nicht ganz einfach für ihn. Und das spürt man auch in jedem Wort in seiner Biografie hier, in seiner Beschreibung, dass das kein einfacher Weg für ihn war. Der inneren Gewissheit, dass er das Richtige getan hat, wurde er äußerlich natürlich angefeindet, gerade von ehemaligen Theologen, von ehemaligen Wegbegleitern, von Freunden, von Gelehrten. Er hat seine Stellung in Oxford verloren. Er hat wirklich alles verloren, was er sich bis dato, er ist mit 44 konvertiert, aufgebaut hatte. Und alles, was er versucht hat, dann an Visionen in die katholische Kirche mit einzubringen, er hat davon geträumt, dass es wieder eine Universität gibt, wo es Glaube und Lehre gleichrangig ist, wo aber auch das Gewissen eine Rolle spielt, wo aber auch der Geist wieder einen Einklang findet. Er ist mit allem, ich möchte fast sagen, krachend gescheitert. Also egal, was er in den nächsten Jahren und Jahrzehnten versucht hat, er ist im Äußeren von außen betrachtet immer wieder in Sackgassen gelandet, immer wieder gescheitert. Die katholische Kirche ist ihm mit sehr viel Misstrauen begegnet. Der ehemalige renommierte anglikanische Theologe will jetzt katholischer Priester sein und katholischer Theologe, das kann ja gar nicht sein. Also das heißt, der Mann war einigem ausgesetzt. Und er hat sich immer wieder in den Rückzug begeben, nach Birmingham. Und das ist auch so offensichtlich und so spannend an seiner Biografie. Je mehr er äußerlich angefeindet wurde, waren es aber auch gleichzeitig diese Rückzüge, die seine größte Schaffenszeit eingeläutet haben. Also er hat in dieser Zeit unglaublich viele Schriften verfasst, Essays und alles, was auch dann ihm im Nachgang enorm viel Ruhm eingebracht hat. Als er dann schon relativ im Alter fortgeschritten war, möchte ich sagen, ich glaube 78 war er, da betrat in Rom ein Papst den Thron, Papst Leo der 13., der nur ein Jahr später dann John Henry Newman zum Kardinal ernannt hat. Und auch das muss man sich wieder vorstellen. Also John Henry Newman war nie Bischof, war noch nicht mal Pfarrer einer Pfarrei, er hatte keine im katholischen Sinne eine Karriere hingelegt, wo man sagen könnte, das rechtfertigt jetzt, dass er Kardinal wird. So, das heißt, es brauchte nur eine Person, die ihn erkannt hat. Und das hat John Henry Newman später selber gesagt. Papst Leo der 13. hat mich verstanden. Mehr hat er gar nicht gesagt. So, das heißt, auf einmal erfuhr dieser Mann, der 34 Jahre seines Lebens nach seiner Konversion eigentlich dahin gefristet ist, im Äußeren betrachtet, also von außen betrachtet, ein eher karges Dasein geführt hat im Verhältnis zu seinem Leben zuvor, erfährt auf einmal eine enorme Wertschätzung und wird von Papst Leo dem 13. dann zum Kardinal ernannt. Er ist dann mit 89 Jahren verstorben und erstmal wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Bis 2010 Papst Benedikt der 16. ihn selig gesprochen hat. Papst Franziskus hat ihn 2019 heilig gesprochen und Papst Leo der 14. hat John Henry Newman am 1. November 2025 zum Kirchenlehrer ernannt.
Nos vota plurimorum fratrum in episcopatu multorumque Christi fidelium totius orbis explentes de dicasterio de causi sanctorum consulto. Certa scientia ac matura deliberatione deque apostolice potestatis plenitudine sanctum Ioannem Henricum Newman ecclesiae universalis doctorem declaramus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Dieses Buch ist natürlich in einer älteren Schrift, also er spricht natürlich etwas altmodisch, aber er ist für mich ein Beleg, was Literatur kann. Denn Literatur, und das finde ich so enorm an diesem Buch und finde ich generell an Literatur, Literatur kann nicht nur erzählen, Literatur kann nicht nur beschreiben, sondern Literatur kann berühren und kann auch verändern. Dieses Buch hat mich enorm geprägt auf meinem Weg. Wie gesagt, ich habe es vor 15 Jahren damals in der englischen Fassung gelesen. Mittlerweile gibt es das Buch, was heißt mittlerweile, ich glaube, es gibt es auch schon länger in deutscher Fassung. Aber ihr wisst, ich stehe immer der deutschen Fassung etwas kritisch gegenüber. Aber in dem Fall kann ich nur wirklich sagen, grandiose Übersetzung. Also wer hier übersetzt hat, hat verstanden, dass zwischen den Zeilen und hinter den Worten auch immer noch eine Seele ist, die greifbar und fühlbar und erkennbar sein kann. Und was ich damit meine, ja, da lassen wir ihn doch einfach mal selber zu Wort kommen in seiner ganz eigenen Sprache. Diese Worte wurden und werden immer wieder gegen mich geltend gemacht, als Beweis, dass ich als Anglikaner gegen Rom Dinge vorbrachte, die ich in Wirklichkeit nicht glaubte. Ich persönlich kann nicht verstehen, wie ein unvoreingenommener Mensch sie so auffassen kann und ich habe sie auch wiederholt öffentlich erklärt. Ich hoffe, dass sie mittlerweile durch meine Ausführungen in den ersten Teilen dieser Geschichte hinlänglich erläutert wurden. Doch habe ich meinen früheren Bemerkungen darüber noch einige Worte hinzuzufügen. Also diese Zeilen machen schon deutlich, dass dieses Buch eine Erklärung ist, eine Rechtfertigung ist. Er hat das natürlich in einem Zusammenhang geschrieben, als er erneut öffentlich angegriffen wurde. Ich glaube aber damals auch eher die katholische Kirche. Da hat er sich dann dazu aufgerufen, gefühlt Stellung zu beziehen, und das tut er hier. Wie gesagt, es ist ein theologisches Buch, aber ich finde, dieses Gefühl, was er hier beschreibt, diesen inneren Kampf, auch dieses innere mit seinem eigenen Gewissen ringen, nicht verstehen, warum in meiner Welt Gott dir dieses Feuer und diesen Ruf in dein Herz und in deine Seele brennt und du nicht davon zurückweichen kannst, das hat er grandios hier zwischen den Zeilen deutlich werden lassen. Also ich finde, mich hat das sehr erreicht, denn ich finde, in seinem Fall war es eine Konversion zur katholischen Kirche, in meinem Fall auch, aber das kann ja auch alle anderen Bereiche betreffen. Das kann einen Job betreffen, das kann eine andere Person betreffen, das kann eine Verantwortung betreffen, eine Aufgabe betreffen. Also ich finde, diese Bereiche, wenn Gott dir etwas in dein Herz und in deine Seele brennt, und du kannst dem nicht ausweichen. Das ist das, was er als Gewissen bezeichnet. Das ist das, was ich als inneres Gewissen, als innere Gewissheit bezeichnen möchte. Und das macht manchmal für den Verstand oder für andere Menschen keinen Sinn. Von außen betrachtet macht das sehr häufig keinen Sinn. Aber er hat gezeigt, welchen Weg man gehen kann und dass man möglicherweise für diesen Weg auch einiges erdulden muss. Aber du kannst nur dieser inneren Gewissheit folgen und in dieser inneren Wahrheit bleiben. In dem Sinne, John Henry Newman, Apologia pro Vita Sua, meine Novemberlektüre. Hinterlasst doch gerne mal in den Kommentaren, ob ihr das Buch gelesen habt, ob ihr damit was anfangen konnt, was es bei euch ausgelöst hat, ob es euch erreicht hat. Ich würde mich sehr freuen, mit euch darüber in Austausch zu treten. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und wir hören und sehen uns im Dezember. Bis dann!